Hallo und herzlich willkommen zu Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo.
Wunderschönen guten Tag.
Es ist mal wieder soweit. Wir müssen über die Preseason sprechen. Es gibt keinen schöneren... Man kann sich schöner formulieren. Das Ding ist, wir haben letzte Woche schon gesagt, das war erst, vielleicht wird es die Woche besser. Es wurde nicht besser.
Nein, deine Pause kurz nach unserer Begrüßung hat einfach genau diese Woche zusammengefasst. Ja. So, wie beginnen wir das jetzt?
Ja, wie kann man, also wir sind ja auch ein Service-Podcast, ja, weil wir sind ja super viele Dinge,
ja, wie man weiß. Wir sind so Dauerwerbesendung, wie früher bei Stefan Raab immer oben
genau drin stand. Und wir sind auch dafür da, euch den Service zu liefern, dass wir euch das Ganze irgendwie schön verkaufen. Das Ding ist, ich glaube, also es gibt super viele Teams, bei denen hat die ganze Preseason kein Starter gespielt. Ja. Die Cardinals haben weder Kyler Murray noch James Conner oder so auch nur einen einzigen Rap in der ganzen Preseason
schon gegeben. Wild. Und ich würde mich auch nicht ready fühlen als Sportler, bin ich ehrlich.
Geht, ne?
Ja. Weil, also man ist natürlich, hat man Training, aber Training ist was anderes. A, wie viele Full-Contact-Trainings hat man in der NFL? Nicht so viele. B, du spielst halt gegen die Leute, gegen die du immer spielst. Weißt du, was ich meine? Und die wollen gut aussehen, aber die wollen dich nicht, die wollen nicht gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ist schon ein Unterschied, ob man dafür spielt, zu gewinnen, oder ob man dafür trainiert, gut auszusehen.
Vor allem, was ich irgendwie wild finde, ist so, ich denke mir, ich verstehe jeden, der sagt, ja, die wollen ihre Spieler schonen, weil es zählt halt am Ende der Saison. Ja. Aber in der NFL ist schon jeder Sieg wichtig.
Ja. Ja, jo, Woche 1, 2 kann die Saison kosten, wenn du Pech hast.
Wollen wir trotzdem mal versuchen, ein bisschen unsere Notizen mitzubringen?
Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen.
Ich glaube, heute ist mehr Name-Dropping, als dass wir über große, bewegende Dinge sprechen. Über große, bewegende Dinge sprechen wir dann nächste Woche, aber dazu mehr am Ende der Folge.
Ja.
Ich würde mal anfangen mit Carson Steele.
Ja, ja.
Das ist ein Name, der vielleicht auf dem einen oder anderen tiefen Dynasty-Fantasy-Football Radar aufgeblitzt ist. Und das ist ein Fullback/Runningback der Kansas City Chiefs, undrafted free agent, der so ein bisschen für Furore gesorgt hat in dieser Preseason.
Schon ein bisschen zurecht.
Auch zurecht.
Ja.
Der war so ein bisschen ein Element, was die Chiefs jetzt nicht hatten. Und das ist einfach so ein bulliger Short-Yardage-Runner. Weil auch Pacheco, der einfach ein physischer Runner ist, ist ja trotzdem eher irgendwie so ein Open-Space-Speedster.
Allein, weil er so aufrecht läuft. Also nicht so weird aufrecht. Sein Oberkörper ist immer so senkrecht. So,
versteh, was du meinst. Carson Steele, wirklich so eine kleine Bowlingkugel. Ja. Und der hatte ein richtig krasses Big Play gegen die Chicago Bears, wo er noch so ein Verteidiger so stiff-armed und fast in die Endzone kommt.
Mhm.
Der ist kein Three-Down-Back, aber ich finde, er bringt ein Element in die Offense, was sie vorher nicht hatten. So ein Element, was die vorher mit Michael Burton hatten, den die lange Jahre als Fullback dabei hatten.
Das suited den Chiefs sehr gut, weil er ist ein Fullback, aber er ist ein moderner Fullback.
Mhm.
Der ist jemand, der kann jemanden auf den Arsch setzen als Leadblocker, aber der fängt die auch einen Ball in den Flats und macht 15 Yards draus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon, das hat Andy Reid schon ein bisschen gefehlt. So, dass man auch mal in der großen Formation rauskommt und du weißt wirklich nicht, was passiert.
Mhm.
Weil bei den Chiefs ist so, okay, die kommen mit 3 Tightends raus, ja, das wird trotzdem 90% der Plays ein Pass, so nach dem Motto.
Mhm.
Und jetzt kommen die mit 2 Tightends und einem Fullback raus und du bist so, laufen die vielleicht doch nicht einfach Power oder so?
Mhm.
So, man weiß es jetzt nicht mehr.
Und ich glaube, Andy Reid ist auch einfach Fan davon, so Baller in seinem Team
zu haben. Ja, der ist ein Baller.
Der
sieht auch schon aus wie ein Baller.
Ja.
Der sieht aus, als wäre das richtig so, kannst du das für mich machen, Coach? Ja,
ja.
Mach ich.
True. Der ist einfach so ein dicker Running Back mit blonden Haaren, weißt du, der ist so.
Ja, und der ist schon gut aufgeflext auch.
Das stimmt. Bleiben wir bei den Chiefs. Juju Smith-Schuster wurde von den Chiefs verpflichtet.
Ja.
Ich habe fast vergessen, dass der schon mal ein Jahr für die Chiefs gespielt
hat. Und sogar eine ganz okaye Saison hatte.
Das stimmt.
Fast 1000 Yards oder so in 70 Catches. Die Frage ist, wofür brauchen sie ihn? Weil ich sag mal, den Spot, den er damals gemacht hat, macht jetzt eigentlich Rashee Rice.
Das stimmt. Aber wir wissen auch nicht, ob Rice noch eine Sperre kriegt vielleicht.
Das stimmt, ja.
Wir wissen nicht, wann Hollywood Brown von seiner Verletzung zurückkommt. Trotzdem irgendwie wildes Signing, oder?
Ja, ist wirklich so. Weil Juju Smith-Schuster hatte ja vor allem so diese safen Sachen.
Mhm.
Diese Slants, Quick Outs und so. Und wie gesagt, ich verstehe den ganzen Spot noch nicht ganz. Aber ich sag mal so, der hat ja auch so ein schon so Proof-Deal. So, weiß ich mal, die haben den jetzt mal gesigned und waren so, jo, hast du noch irgendwas left in the tank? Wenn nicht, bist du halt wieder gecuttet.
Ja.
Also der muss jetzt, glaube ich, schon wirklich kämpfen dafür, den 53-Mann-Roster zu machen.
Mhm. Glaube ich auch.
Ich wollte noch eine kurze Sache zu den Chiefs bringen. Die Chiefs haben ja in den letzten Jahren wirklich so DB-Steals gehabt. Dass sie wirklich jetzt nicht so McDuffie, der ja auch ein First-Round-Pick war, sondern wirklich ja so Spätrunden-Picks, so Snead, Joshua Williams, Jalen Watson und so, die alle in der vierten, fünften, sechsten Runde gedraftet wurden und plötzlich einfach legit da sind. Ich glaube, die Chiefs haben das dieses Jahr wieder gemacht, und zwar mit Jaden Hicks. Der wurde in der vierten Runde dieses Jahr gepickt und der ist auch so ein Baller einfach. Der wird nicht starten dieses Jahr, weil dafür ist er nicht so gut. Das heißt nicht gut, aber er wird nicht vor hier Brian Cook und Justin Reed starten. Aber der ist so jemand, den stellst du aufs Feld und der macht wilde Sachen. Weißt du, der blitzt mal, der kann Running Back for Loss tackeln, der fängt dir einen Pick. Und ich weiß nicht, ob die da wieder so ein bisschen Lucky Pick hatten, der gut ins Backfield gepasst hat. Okay, der auch gut in so eine Steve Spagnuolo-Defense passt einfach.
Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, Steve Spagnuolo weiß einfach, welche Leute gut in sein Scheme passen. Genau. Und die Leute, wir sind dann immer überrascht, dass sie gut funktionieren.
Ja, das stimmt. Aber der sieht die Pre-Draft und ist so, den will ich.
Ja. Wollen wir bei Rookie-DBs bleiben?
Ja, gerne.
Weil ich finde, es gab eine Handvoll Cornerbacks, die generell in der Preseason, nicht nur letzte Woche, sehr überzeugt haben.
Ja.
Ich finde, einer vorneweg ist Nate Wiggins von den Ravens. Wir haben darüber gesprochen vor dem Draft. Der ist schnell, leicht, sehr leicht. Es scheint bisher kein Problem zu sein.
Ja.
Ich glaube, wenn du den nicht gegen D-Hop in eine Goal-Line-Fade-Situation stellst, glaube ich, wird er ein sehr legiter Cornerback in der Ravens. In der Ravens-Defense. Wichtiger Zusatz.
Ja,
in
der Ravens-Defense. Die spielt ja auch, sag ich mal, keine so Standard-NFL-Defense.
Ja, ist schon cool, wenn du Baller bist in dieser Defense.
Auf jeden
ich glaube, das ist der.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich ne, die Eagles gleich mit zwei DBs mit den ersten zwei Picks. Einmal Quinion Mitchell und Cooper DeJean. Was sollen wir sagen? Quinion Mitchell sieht legit gut aus. Also wir müssen uns nochmal zurückerinnern, die Eagles hatten letztes Jahr, ich glaube, die Platz 31 oder so in der Pass-Defense. Also die hatten ja eine
wirklich schlecht.
Grottenschlechte Pass-Defense und die brauchten unbedingt DBs. Und ich sag mal, Quinion Mitchell hat da auf jeden Fall eine sehr große Lücke gefüllt. Und Cooper DeJean hat jetzt zum ersten Mal gespielt, nachdem er jetzt so Hamstring-Probleme hatte. Und er ist halt genau das, wofür man ihn draftet.
Er sieht halt aus wie ein Safety.
Ja, er ist halt wild.
Ja.
Der hat irgendwie mal irgendwie so einen Late Hit kassiert oder ich glaube so irgendwie Illegal Contact bekommen. Aber dann tackelt er die auch mal einen Running Back im Backfield plötzlich.
Genau, er sieht halt einfach aus wie ein Safety, wie so ein Nickel. Er sieht einfach aus wie ein Prime Nickel.
Und dafür holt man ihn ja auch. Und das hat er jetzt in seinem ersten Spiel direkt gezeigt. Ist der Shutdown? Nein, aber der ist halt auch ein Baller einfach. Der bringt dir Chaos einfach ein bisschen in die Defense.
Voll. Wollen wir sonst noch über das vielleicht fast geilste Play der gesamten Preseason sprechen?
Ja, können wir gerne machen.
Die New Orleans Saints hätten fast einen Kick 6 geschafft.
Ja.
Ein gegnerisches Team schießt ein Field Goal. Der Returner fängt den Ball in der eigenen Endzone und versucht den zur gegnerischen Endzone zu returnen. Der Returner in dem Fall, Samson Nakua, der Bruder von Puka Nakua, irgendwie auch schon 26 oder so, auch irgendwie UFL oder so gespielt, fängt den Ball und man denkt, oh krass, der scored jetzt wirklich einen Touchdown nach diesem Field Goal versucht. Er wird aber noch aufgehalten und zwar an der 1-Yard-Linie mit außenlaufender Uhr zur Halbzeit. Ja. Und er wurde getackelt von Tennessees Thomas Odukoya. Und ich habe den Namen gelesen und dachte mir irgendwie so, der sagt mir was. Und zwar ist das ein International Pathway Program Spieler der Titans aus Holland, der vorher bei Eastern Michigan als Tight End gespielt hat.
Witzig.
So ein bisschen, erinnerst du dich an Chick Okonkwo, den Tight End, den die Titans gedraftet haben, der so diese Jonnu Smith-Rolle übernommen hat, auch irgendwie groß, einfach crazy schnell für ein Tight End. Jetzt nicht irgendwie der krasseste Blocker oder irgendwie die ausgereifteste Technik und so. Dieser Odukoya, ich schwöre, 1:1 derselbe Person. Spieler wie Chick Okosie, also Okonkwo.
Ja.
Das ist wirklich der gleiche Spieler. Ja. Der ist groß, die bewegen sich irgendwie ähnlich, der ist einfach bockschnell dafür, wie physisch der ist. Schon, ich weiß nicht, wenn die für den eine Rolle haben und selbst wenn es nur Special Team ist, ich glaube, der hat mit dem Play, mit diesem, also ich finde es geil, dass die Saints fast einen Pick 6 gescored hätten, aber dass die Titans, dass der Tight End den noch einholt, nachdem der ihm 100 Yards hinterher rennt, finde ich das noch geilere Play.
Ich finde das Play ist wirklich so witzig, weil ich sag mal so, wenn wirklich ein Field Goal returned wird, ist es immer risky. Wir können uns alle, glaube ich, an Bama Auburn erinnern, das Nailbiter-Spiel ohne Ende. Es ist halt einfach so, du kickst einen Ball und wenn der wirklich returned werden kann, niemand, der auf dem Feld steht, in Anführungsstrichen, jetzt mal ganz dumm gesagt, weiß, was er tun soll. Natürlich wissen die, was sie tun sollen, weil die trainieren es ja schon. Aber seien wir ehrlich, Field Goal Team ist so, du stehst da als Field Goal Team, du hörst den Pop von dem Ball und dann bleibt jeder stehen und guckt den Ball an. Weißt du, was ich meine? Und dann siehst du, scheiße, der ist zu short. Und dann sind alle so, oh fuck, was müssen wir eigentlich machen? Und dann versucht jeder irgendwie in seine Lanes zu kommen. Dann hast du da halt nur O-Liner stehen, ja. Linebacker stehen, okay, Linebacker hast du sogar noch Glück, und Titans stehen, die alle nicht so die schnellsten sind. Vor allem die nicht wissen, wie man Winkel im Open Field nimmt.
Mhm.
Und das ist schon gefährlich, wenn man als Returner dann Ball fängt. Und er hat wirklich auch stabil returned. Der hat richtig so seine Hip, der war so richtig shifty irgendwie. So. Er hat immer so mit so kleinen Sidesteps sich da gemogelt. Und dann hatte er einfach keine Power mehr. Seien wir ehrlich. Ja. So auf den letzten 30 Yards hat man richtig gesehen, der sieht aus wie irgendwie so ein, keine Ahnung, so 400-Meter-Läufer irgendwie so auf den letzten 30 Metern. Der ist so richtig, ich will nur noch irgendwie ins Ziel kommen.
Ja, ist wirklich so. Der ist so, wie wenn man bei Olympia 10-Kampf guckt, wie so bei dem, 1500-Meter-Lauf Ende so richtig
keiner hat keuchen. Mehr Bock. Ja, genau. Das ist auch wirklich, der war so, bitte erlöse mich einfach.
Ja, aber ey, krasses Spiel. Als Teil, wie ich dem so lange hinterher zu rennen und dann noch das Tackle zu machen. Ja. Vor allem auch richtig so durch einen eigenen Mitspieler durch, macht er einfach so an der 1-Yard-Linie das Tackle.
Und es ist auch richtig, richtig knapp.
Ja.
Also das hätte auch ein Touchdown einfach
sein können. Auf ersten Blick habe ich gedacht, der wäre drin.
Ich auch. Ich dachte, aus dem Touchdown.
Das finde ich sehr, sehr stark.
Ja.
Auch sehr, sehr stark. Ein Mann, der von mir häufiger lobende Worte kriegt als von dir. Bryce Young. Der hatte einen Drive gegen die Buffalo Bills. 6 von 8 Pässen angebracht für 70 Yards, einen Touchdown-Pass und ein Passer-Rating von 140,6.
Ja.
Breakout-Season-Loading, Fragezeichen. Okay. Ihr erfahrt's nächste Woche.
Sagen wir mal so, ne? Neuer Headcoach bei den Panthers, hier Dave Canales, der auch der Geno Smith bei den Seahawks irgendwie eine zweite, wie sagt man das?
Frühling.
Zweiten Frühling, genau, gegeben hat, und Baker Mayfield bei den Bucks.
Mhm.
Und ich sag mal so, es sah aus wie eine gute Offense. Seien wir ehrlich. Die war gut orchestriert, Bryce Young hat das auch alles umgesetzt, aber seien wir ehrlich, gegen eine Backup-Defense. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden. Es war gegen eine Backup-Defense, aber man hat das gesehen, was man von ihm sehen wollte. Es war nicht mehr so wie letztes Jahr, dass er so nach dem Motto so 1, 2, 3 und weg das Ei, sondern er hat sich Zeit genommen, hat sich die Plays angeguckt, hat versucht, die Sachen umzusetzen, und es hat funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was man als Panthers-Fan sehen will.
Ich mag das Wort orchestriert.
Ja.
Und
aber, ja. Panthers-Fans, trotzdem, ihr werdet weit weg vom zweiten Platz der Division sein.
Man kann, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo man sagen kann, Dave Canales ist so ein bisschen der Defibrillator der NFL, der Geno Smith und Baker Mayfields Karriere wiederbelebt.
Ja. Und jetzt vielleicht Bryce Young nochmal die Chance gegeben zu zeigen, dass er ein NFL-Quarterback ist.
Ah, ich wollte anknüpfen von seinen Panthers-Fans wiederbelebt.
Ah, das können wir sagen, okay.
Weil es gab
das wäre mir auch lieber, seien wir ehrlich. Ich bin immer noch ein Bryce Young-Doubter. Also
Verstehe ich.
Ich bin 100, ich finde es 100-mal besser zu sagen, er hat Panthers-Fans wiederbelebt.
Okay, dann kommen wir doch da auf einen Nenner. Weil ich glaube, es gab doch auch dieses Spiel letztes Jahr, was war es, Panthers-Falcons oder so?
Mhm.
Wo so gefühlt 10 Leute im Stadion waren, weil es so geregnet hat.
Ja.
Deswegen, vielleicht ist der zeigt wieder, was er kann.
Ja. Aber nochmal, die Division ist halt keine Chance.
Nee.
Die Bucks und die Falcons sind Größenordnung stärker als die Panthers, sorry.
Und selbst gegen die Saints musst du mal ein paar Siege. Also weißt du, ja. Ist trotzdem keine gute Division, aber ja.
Aber wo wir gerade, sag ich mal, bei Quarterbacks sind, die sich versuchen zu beweisen, dass sie doch Starter sind.
Möchtest du auf First Round Busts überleiten?
Woher weißt du, was ich... Ja, also ich sag mal, wir haben schon vor 2 Wochen, glaube ich, drüber geredet. Justin Fields hat mit dieser Preseason einfach eindeutig gezeigt, dass er kein NFL-Starting-Quarterback ist.
Ja.
Wir haben es bei den Bears gesehen, wir haben schon drüber geredet, aber diese Preseason gegen Backups, wirklich jetzt, jedes Team, das mit seinen Backups gespielt hat, sah besser aus als Justin Fields. Und Justin Fields ist in seinem letzten Rookie-Contract, und er wird nächstes Jahr keine Verlängerung von keinem Team als Quarterback bekommen. Außer vielleicht von den Ravens, weil sie den als Runner einsetzen wollen oder so. Aber kommen wir, gehen wir vom Nummer 11-Pick in Runde 1 im 2021 Draft zum anderen, ich glaube 3, der auch gezeigt hat, dass er kein Starting-NFL-Quarterback mehr ist. Trey Lance. Seien wir ehrlich, er hat mit seiner Preseason seinen Third-String-Spot hinter Cooper Rush manifestiert.
Gratulation.
Und hat damit gezeigt, dass er auch kein Starting-Quarterback mehr ist.
Ja.
Also wenn du dir die Stats anguckst, nur vom, sag ich mal, nur die Attempts. Er ist irgendwie 33 von 49 für 323 Yards und Touchdown. Und bist du so, damn, gutes Spiel. Und dann hat er halt einfach 5 Interceptions geworfen. Und so auch Interceptions, wo du dir denkst, was hast du da gesehen?
Ja.
Es waren wirklich, wo du, ich glaube, jeder Cowboys-Fan hat seinen Kopf auf den Tisch geschlagen. Und er hat einen Pick-Six sogar geworfen, ne? Ja. Auf diesen einen getitscht, auf den D-Liner von den Chargers. Es waren wirklich Bälle, wo du dir bist, das darf kein Rookie in der Preseason werfen. Die beiden haben sich wirklich ihre NFL-Karriere kaputt gemacht in dieser Preseason.
Ist ein bisschen traurig. Ich möchte noch einen Nachtrag machen. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mal erwähnt habe oder ob ich dir das privat gesagt habe. Sagt dir der Name Devin Leary was?
Nein, null.
Okay.
Null.
Vielleicht hast du jetzt so, dass ich irgendwas in deinem Kopf ganz tief hinten abgespeichert wieder erwecke und du dich dran erinnerst. Es gab nach dem Draft dieses Jahr einen undrafted Free Agent Quarterback.
Okay. Die Story fängt schon mal nicht so spannend an, bin ehrlich.
Ja, ich weiß. Den ich irgendwann mal mitgebracht habe, weil der eine Metrik hatte, die ich irgendwie faszinierend fand. Und zwar hatte der bei Würfen, die irgendwie auf eine gewisse Distanz, ich glaube irgendwie auf 10 Yards oder so gemessen wurde, hatte sein Ball die häufigsten Umdrehungen um die eigene Achse, die
ich mich
jemals
erinnern.
Bei einem Quarterback gemessen wurde.
Ja, das haben wir irgendwie pre-Draft, hatten wir darüber geredet. Das war der unnötigste Fact überhaupt, Max.
Warte. Hold my beer.
Das ist so richtig so, okay, ich bin Olympionik und was machst du so? Ja, ich bin Hochspringer, aber das ist eigentlich nicht das Krasseste, was ich kann. Ich kann den Stab beim, keine Ahnung, schnellsten drehen.
Ich greife den am tiefsten.
Am tiefsten, genau. Vielleicht springst du deshalb auch so kacke.
Nee, das Ding ist, Devin Leary, die tighteste Spiral der NFL.
Ist das jetzt wie Lucky Luke?
Nee, keine Angst, wir müssen nicht länger über ihn reden, denn er hat in der Preseason gegen die Green Bay Packers gespielt.
Ja.
6 von 13, 34 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions. Ich glaube, das Ding ist durch.
Also, ey, du. Das ist eigentlich. Ist es ein guter Übergang, um, sag ich mal, noch das letzte Quarterback-Thema zu besprechen? Er ist durch, seine Karriere ist durch. Und gegen die Packers, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, die Packers brauchen einen neuen Backup-Quarterback und haben ihn jetzt gesigned.
Das ist wirklich das most random Signing der Woche.
Ist wirklich. Also, wir haben schon irgendwie Clifford und Pratt waren die Quarterbacks, die für die Packers gespielt haben. Und irgendwie. Keiner von den beiden hat jetzt am Wochenende mehr als 80 Yards geworfen.
Das ist schon,
Und sie haben letzte Woche, was waren es, 0 Punkte in der Offense gemacht. Die brauchen einen Backup-Quarterback und dann signen die, ich verstehe es nicht, jemanden, der genauso unzuverlässig ist, mit Malik Willis. Also no offense, Malik Willis kann nicht das Playbook spielen, was das Jordan Love spielt. Nein. Ich hätte mir lieber, keine Ahnung, Ryan Tannehill gesigned oder so für einen Appel und ein Ei.
Ich glaube, ich hätte auch lieber einen Veteran gesigned, als jetzt so einen jungen, talentierten, weißt du, jemand, weil, also wenn ich jetzt jemanden hätte, der so erfahren ist, so dieses.
Der vielleicht sogar Jordan Love noch helfen kann.
Ja, genau.
Auch wenn er jetzt nicht unbedingt Hilfe braucht, aber es ist ja immer gut, jemanden da zu haben, der sagt, ey, manchmal sieht man vielleicht doch eher den Look oder es sieht eher so ein bisschen so aus, ich habe das oft gesehen.
Jemand, der so heißt, irgendwie so wie Nate Sudfeld oder so, weißt du? Du hörst, du weißt, der ist NFL-Quarterback, du hast aber keine Ahnung, wo der spielt, weil der war bei der halben Liga in den letzten Jahren. Und stattdessen holen die sich so ein rohes Projekt und dann auch noch Malik Willis.
Ja.
Ich verstehe, dass die irgendwie, ich verstehe, dass man, wenn man die beiden College-Tapes sich anguckt, dass da irgendwie so ein bisschen, nicht eine Ähnlichkeit da ist, aber dass man zumindest sagt, die waren gleich wild, gleich talentiert vorm Draft.
Ja.
Aber ich verstehe den Plan nicht. Also ist deine Idee, du machst mit Malik Willis das, was du mit Jordan Love mal gemacht hast? Oder, also glauben die, dass die was aus dem entwicklungstechnisch noch rausholen können?
Das ist schon wild. Weil wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet. Malik Willis hatte irgendwie so eine sparky Preseason in seinem Rookie-Jahr, in der er wild umhergerannt ist.
Mhm.
Und seitdem hat sich auch nichts mehr verändert an seinem Spielstil.
Fun Fact, ich muss Asche auf mein Haupt.
Ja.
Malik Willis war in einem der ersten Mock-Drafts, die ich hier veröffentlicht habe, war das mein Second-Overall-Draft-Pick in dem Draft, in dem der gegangen ist.
Uff.
Ich weiß nicht, was der am Ende gegangen ist. Vierte Runde oder so?
Kann sein, ja. Also dafür würde ich mich schon ein bisschen schämen.
Ja.
Aber nur, um das einmal jetzt abzurunden, nicht nur die Packers haben gezeigt, dass die Backup-Quarterback-Probleme, auch ein weirder Punkt, dass man über Backup-Quarterbacks redet.
Ja, es zeigt, wie sehr spannend die dritte Woche Preseason war.
Ist wirklich so. Aber für ein Team, für die es wirklich relevant ist, wer Backup-Quarterback ist, die haben nämlich auch ein Quarterback-Problem, und zwar die Cardinals. Jetzt denkt man sich, die haben Kyler Murray, bla bla bla. Ja, aber Kyler Murray hat die letzten 3 Jahre mindestens ein Spiel jede Saison wegen Verletzung verpasst. Jede Saison. Das heißt, du willst nicht mit Kyler Murray in die Saison starten und vielleicht am Ende irgendwie, keine Ahnung, 7-3 sein. Und dann fällt er 3 Spiele aus und plötzlich bist du 7-6.
Ja.
Weil deren Backups, Clayton Toon und Desmond Ridder, sahen beide richtig, richtig schlecht aus. Wir können uns alle letztes Jahr an Desmond Ridder erinnern. Er hat sich nicht verbessert, sagen wir es so.
Ja.
an deren Stelle würde ich mir auch sehr große Sorgen machen. Weil, seien wir ehrlich, die Cardinals sind in so einem Soft-Rebuild, ja, okay. Aber die Cardinals haben nicht mehr so viele Jahre, in denen sie mit Kyler Murray irgendwie versuchen können, in die Playoffs zu kommen, seien wir ehrlich.
Voll.
Also Kyler Murray aged, glaube ich, nicht wie ein guter Wein, sondern irgendwie was wie Milch. Wir haben es letztes Mal gelernt, Milch ist verderblich. Weil, seien wir ehrlich, die ganzen Verletzungen, die machen seinen Körper nicht stabiler.
Voll. Also gebe ich dir, ich finde es auch, ich muss zugeben, als sie ihn geholt haben, dachte ich, Desmond Ridder, oh, ich sehe, dass der vielleicht ein guter Backup für Murray ist.
Aber nein.
Sieht nicht so aus, ne?
Sollen wir so abschließend nochmal zum Höhepunkt der Preseason kommen?
Jetzt bin ich gespannt.
Nichts mit Football spielen aktiv zu tun hat. Aber wir nähern uns der Trade Deadline und den Roster Cuts. Das heißt, Spieler werden jetzt gecuttet. Vielleicht Spieler, die zu gut sind, um sie zu cutten, werden noch getradet. Wir gucken alle auf Damien Pierce zum Beispiel bei den Texans, der jetzt gegen Cam Akers auf jeden Fall eher Third String Back ist, aber vielleicht zu gut ist, um ihn zu cutten. Oder auch zu gut für einen Dritten ist. Mhm. Genau, wir reden über vielleicht den größten Re-Signing der letzten Wochen. Die Cowboys haben sich irgendwie, keine Ahnung, wie soll man das sagen? Die Cowboys haben sich jetzt endlich nach Wochen erbarmt, irgendwie CeeDee Lamb den Vertrag zu geben, den er haben möchte oder haben wollte. CeeDee Lamb hat seit, keine Ahnung wann, hat er überhaupt mittrainiert seit diesem Jahr? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, er hat alles geskippt.
Ich glaube auch, ja.
Und jetzt haben sie ihn gesigned für 136 Millionen Dollar, 100 Millionen guaranteed und 38 Millionen Signing-Bonus. Das ist der höchste Signing-Bonus, den ein Receiver jemals hatte. Und er ist damit jetzt der zweithöchst bezahlte Receiver ever hinter Justin Jefferson. Und seien wir ehrlich, er hat es schon verdient. Mhm. Hat er es verdient, so viel Geld zu verdienen, darüber kann man jetzt streiten. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall verdient, einen sehr, sehr großen Vertrag zu bekommen. Weil er ist, seien wir ehrlich, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist in der Dallas Cowboys Offense. Wir haben in den letzten Wochen schon über den Running Back Room geredet. Hätte CeeDee Lamb nicht gespielt zur Woche 1, wäre Brandon Cooks dein Nummer 1 Receiver gewesen. Nichts gegen ihn, aber es ist kein Nummer 1 Receiver in der NFL mehr.
Ja.
Das war das, was die Cowboys gebraucht haben. Und was jetzt auftaucht, die Frage ist, wird Brandon Ayuk seinen Vertrag unterschreiben, weil der wird genauso viel Geld haben wollen? Ich glaube, Brandon Ayuk sieht sich auch im selben Level wie CeeDee Lamb und will genau in dieselbe Höhe. Und das können die 49ers nicht bezahlen. Und
du siehst es nicht?
Ich sehe es nicht, seien wir ehrlich. Steckt Brandon Ayuk in die Offense von den Cowboys, er bringt nicht dieselben Zahlen wie CeeDee Lamb.
Also CeeDee Lamb hat sehr viel Geld gekriegt. Ich glaube, das ist keine Frage.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, ohne CeeDee Lamb hätten die Cowboys wahrscheinlich die schlechteste Offense der ganzen NFL gehabt.
Das ist möglich. Ich weiß nicht warum, aber ja.
Ja, ist ja. So. Ich glaube, Brandon Ayuk kriegt das Geld, aber nicht von den 49ers.
Oh.
Weil ich glaube, Brandon Ayuk kann für ein Team das sein, was CeeDee Lamb für die Cowboys ist. Ich glaube aber nicht, dass er es für die 49ers ist. Weil ich glaube, die 49ers mit dem Gerüst und mit dem Coaching-Staff kriegen es hin, ohne ihn was aufzubauen.
Vor allem sieht ja auch so aus, als würde Kyle Shanahan das nicht wollen, alles auf einen zu setzen.
Ja. Aber ich muss dazu sagen, ein Team, was ja im Ayuk-Poker mit drin war und dann abgesagt hat, weil er keinen Bock auf die hatte. Wenn Ayuk nach New England kommen würde, zu den Patriots, und die dem, sagen wir mal, One-Year-Prove-It-Deal und dann Big Money geben würden, ich kann mir vorstellen, dass sie ihm das Gleiche bezahlen würden, einfach weil er die gleiche Rolle und den gleichen Wert an Relevanz für dieses Team und die Franchise haben könnte.
Okay, da gebe ich dir, in diesem einen speziellen Fall gebe ich dir recht.
Und weil ich finde,
weil die auch nichts haben.
Nee, weil ich finde, die Cowboys ohne CeeDee Lamb sind sehr vergleichbar mit den Patriots.
Ja, okay. Ja, ey, gebe ich
wahrscheinlich dir. Sind die Patriots besser als die Cowboys ohne CeeDee Lamb.
Oh, damn. Hot take.
Der Running Back Room ist besser mit Stevenson und Gibson.
Und der Receiver Room ist vielleicht
immerhin jung.
Hat keine Peak.
Also, aber immerhin junges Durchschnittstalent.
Ja, genau.
So Leute wie Douglas.
Genau, also Ferguson und Cooks bei den Cowboys sind auf jeden Fall qualitativ deutlich höher. Aber du hast auf den beiden Pads hast du einfach 10 Leute auf dem gleichen Level.
Ja.
Die halt alle gleich sind. Und bei den Cowboys kommt danach halt niemand mehr.
Deswegen,
da kommt halt Turpin oder so.
Genau, deswegen würde ich sagen, ich glaube, bei den 49ers wird
er
es nicht
kriegen. Ich glaube auch nicht, dass er bei den 49ers das Geld bekommen wird. Die Frage ist, wie gesagt, wer ihm das sonst gibt. Aber ich kann mir vorstellen, ich finde, Brandon Ayuk ist so jemand, jetzt auch mit dem, auch, dass er aussitzt und so. Du bist nicht mal die klare Nummer 1 in deinem eigenen Team.
Oh.
Ja. No offense. Nicht mal die klare Nummer 1.
Okay.
Er ist nicht auch nicht die 2, aber Debo Samuel und er sind beide die 2. Oder so. Weißt du, was ich meine? Und ich kann mir vorstellen, so vom Typ her, dass er wirklich so ist, gib mir Geld oder ich bin halt nicht da. Es hört sich ja auch so an. Und dafür, ganz ehrlich, dafür würde ich ihm nicht das Geld geben, in der Situation der 49ers.
True, aber so ist Lamb ja auch, der hat jetzt auch alles ausgesetzt.
Ja, genau, aber er ist halt auch wirklich der einzige Spieler der Cowboys-Offense, der Hoffnung, also der Hoffnung bringt.
Wollen wir noch kurz über nächste Woche sprechen?
Können wir gerne machen.
Wir haben mal wieder eine sehr große NFL-Preview im Gepäck.
Ja.
Wir werden wieder die Division-Sieger tippen.
Ja.
Damit auch die Conference-Sieger und den Super Bowl-Sieger.
Ja.
Wir werden euch sagen, wer MVP wird. Offensive und Defensive Player of the Year. Yes. Offensive und Defensive Rookie of the Year. Und natürlich haben wir auch wieder Bold Predictions und eine Handvoll Breakout-Spieler im Gepäck.
Ja.
Ich freue mich auf die Prediction-Folge.
Auf jeden Fall. Nur damit wir dann nächstes Jahr gucken können, was für eine Scheiße wir gelabert haben.
Ich muss tatsächlich sagen, die Folge, in der wir unsere Predictions vom Vorjahr auseinandernehmen, ist meine Lieblingsfolge. Weil es schon wild.
Es ist schon wild. Es ist schon wild, was man denkt, was passiert. Und dann passiert genau das Gegenteil.
Ja.
Freut euch drauf.
Ich tu's. Ich bin hyped.
Bis dahin, viel Spaß in der letzten footballfreien Woche.
Und dann geht's bis Februar geht's ab.
Yes, sir.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.